Vielleicht kennen das einen Moment, oder? Ihr steht am Morgen auf und dann schaut auf die Uhr und merkt, hey, ich bin spät. Es ist viel später, dass ihr denkt, ihr habt den Wecker zwei, dreimal zu viel abgeschaltet. Das ist die doofe Snooze-Funktion. Und ihr seid in so einem Kuddel drin und dann fangt ihr an zu rechnen und überlegt halt, der Zug fährt dann und ich muss dann dort sein und ich habe so und so viel Weg. Ich sollte noch zum Morgenessen einen Kaffee trinken, Zähne putzen, Morgentoilette machen, aufs WC gehen. Ich sollte auf jeden Fall, oder ich möchte noch Bibel lesen und irgendetwas hat keinen Platz mehr. Was hat keinen Platz mehr in deinem Leben? Zum Morgenessen, Bibel lesen. Der Wecker. Ja gut, jetzt mit Homeoffice, ich weiß, ist das natürlich nicht mehr so ein Problem, aber einfach, wenn ihr euch das so vorstellt. Es gibt Sachen, die fallen raus, wenn es eng wird, wenn es knapp wird. Es gibt Sachen, die haben wirklich keinen Platz mehr, wenn plötzlich alles so ein bisschen schmal wird im Leben. Und dann wird deutlich, was wirklich zählt. In dem Text heisst es, es ist näher gekommen, das Ende von all den Dingen. Das heisst, die Zeit ist knapper geworden. Jetzt überlegt euch, was vor allem jetzt noch in die Zeit rein muss. Das ist natürlich eine Wahnsinnssache, oder, wenn man denkt, dass in der Zwischenzeit schon einige hundert Jahre, Jahrhunderte wieder vergangen sind. Also ist die Zeit also nicht länger geworden. Aber was ist es denn, was vor allem soll sein? Was soll denn am Schluss wirklich dastehen in unserem Leben innen, unterm Strich? Ich würde sagen, gelüftet ist genug. Machen wir doch die Fenster wieder zu. Der Apostel Petrus sagt, vor allem habt eine beständige Liebe. Und wenn ihr euch zurückerinnert, am letzten Sonntag, ich habe über die Geschichte vom Kain und vom Abel geschwätzt. Und es ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus da eigentlich, oder was der Petrus da eigentlich sagt. Der Kain hat nicht geliebt. Und die Konsequenz daraus war, dass jemand gestorben ist. Und an vielen Stellen in der Bibel wird deutlich, die Alternative zu Liebe ist nicht Gleichgültigkeit oder ist nicht irgendwie eine neutrale Position, sondern die Alternative zu Liebe, das Nicht-Lieben, ist eigentlich parallel zum Hassen. Ich weiss, es ist ein wahnsinnig krasses Wort, aber das ist das, was uns immer wieder gezeigt wird im Wort Gottes. Und man könnte dann sagen, ja, das ist ein bisschen übertrieben, ich kann auch eine neutrale Position einnehmen. Eine neutrale Position heisst eigentlich, der andere geht mich nicht an, es interessiert mich nicht, er kann mir gestohlen bleiben. Es ist mir egal, ob er da ist oder nicht. Das ist das Gegenteil von Liebe. Wie gesagt, das Wort Liebe oder überhaupt das Wort, sich reinzugeben und etwas zu verändern zum Guten, was mit Liebe einhergeht, es ist etwas ganz Starkes in der Bibel drin, oder? Es heisst zum Beispiel, an der Liebe wird man euch erkennen. Nicht am Signet, das wir haben, nicht einmal an dem, was wir genau lehren, sondern an der Liebe untereinander. Spannend, über was dass man manchmal redet, oder? Wenn es darum geht, uns irgendwie zu präsentieren auch, oder als Christen irgendwie mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Es wäre mal spannend, die Leute zu fragen, du merkst du eigentlich, dass ich dich liebe? Ich weiss, es ist eine plumpe Frage. Aber was würdet ihr wohl sagen? Vielleicht würdet ihr sagen, nein, ich merke, dass du mir dauernd Sachen erzählst, die mich nicht interessieren. Vielleicht würdet ihr sagen, ja, ich merke, dass du immer wahnsinnig hilfsbereit bist, aber ich will das gar nicht. Dann würdet ihr die Liebe schon ein bisschen spüren. Vielleicht würdet ihr aber auch einfach sagen, du, eigentlich nehme ich dich gar nicht wahr, du bist auch da. Das ist ja jetzt eigentlich das erste Mal, wo man das Traktat vorbeibringt oder die Einladung, dass man länger als 2 Minuten miteinander schwätzt, obwohl man schon 5 Jahre nebeneinander wohnt. Was würdet ihr sagen? Liebe, ein grosses Wort. Wie merkt man, dass man geliebt wird? Oder was ist Liebe überhaupt? Wie würdet ihr das definieren? das wiederholen für die Leute am Livestream. Guten Morgen, Livestream. Liebe ist Bedürfnis vom anderen zu erkennen und ihnen zu begegnen, also diesen Bedürfnis Abhilfe zu schaffen, dieser Not zu begegnen in dem Sinn, und zwar der wirklichen Not. Der andere so sehen, wie Gott ihn gemeint hat, also wie einen tieferen Blick für den Mensch bekommen, würde ich jetzt da ein bisschen drin interpretieren, einen wahrhaftigeren, göttlichen Blick vielleicht sogar für den Mensch bekommen. Gut, stell euch eine einfachere Frage. Ich spüre, ich stehe da ein bisschen an. Ich glaube, es gibt bei uns manchmal eine Verliebtheit, und ich will im zweiten Teil noch ein bisschen stärker darauf zurückkommen, aber wie liebt eigentlich Gott uns? Oder woran merkt man, dass Gott uns liebt? Also ich frage mal schnell alle die Hand auf, wer denkt, dass Gott ihn liebt? Also ich habe eine ganze Menge von Fachleuten und Fachmännern und Fachfrauen unter mir. Woran merkt ihr, dass Gott euch tatsächlich liebt? Hat das gar noch nicht gemerkt, so richtig? Gott will mit dir Gemeinschaft haben, also er verbringt Zeit mit dir. Das ist eine Zeitfrage. Liebe heisst Zeit investieren. Er hat das Beste gegeben, was er hat für mich. Das heisst also, er ist durch sein grosses himmlisches Haus durchgelaufen, hat geschaut, was ist das Wertvollste, und das hat er für dich eingesetzt, Jesus Christus. Er tut uns nicht bewerten. Also Gott hat dich, er ist der Ursprung, der Quelle, der Schöpfer von deinem Leben, der, wo von Anfang an hat er gesagt, Katharina will ich, wenn ich das dann auch gesagt habe. Genau, also wir haben nicht Hochzeitstag. Er erzieht dich. Ganz etwas Spannendes, oder? Ist das, was wir wollen auch immer? Nicht unbedingt, oder? Wir wollen ja Kinder auch nicht unbedingt, und doch brauchen sie es. Und wir brauchen es auch. Also, Erziehung ist ein Zeichen von Liebe. Also sagen, das ist gut für dich und das ist schlecht für dich, ist ein Zeichen von Liebe. Und auch mal sagen, jetzt hast du es nicht gut gemacht. Aber ich stehe noch gleich bei dir, wenn du es nicht gut gemacht hast. Oder wie dein Vater das halt macht. Und ich spüre, das ist gar nicht so verliebt sein, oder? Wenn ich zurückdenke an Katharina, wo wir uns dann so, was so gemacht haben, wow! Und ich ein Kleidungsstück von ihr ausgelehnt habe und dann daheim war, bin, habe ich immer so gedacht, ah, das riecht nach Katharina. Ja, ich bin dann nachher freikrieg drauf gewesen, oder? Hat man gut alle Kleider können anlegen, die man wollte. Wenn man älter wird, ist das manchmal lächerlich. Ah, Katharina. Und wisst ihr, jetzt ist es manchmal auch so, dass ich Sachen an der Katharina schmecken, die nicht so gut schmecken. Die verheiratet sind, wissen vermutlich, von was ich rede, oder? Das gibt es manchmal einfach, oder? Dass man auch Sachen schmeckt, wo man denkt, Und trotzdem ist es ein Zeichen von meiner Liebe, dass wir aneinander kleben und aneinander bleiben, egal wie es schmeckt, egal was läuft, egal ob es gut oder schlecht läuft. Gott liebt, und seine Art von Liebe ist nicht ein Aufwallen von Gefühlen, sondern seine Art von Liebe ist, dass er sich entscheidet und sagt, du bist mein geliebtes Kind, und da kommt gar nichts dazwischen. Du bist der, den ich lieb habe, und weil ich mich entschieden habe für dich, bleibt das auch so. Und dass wir mal irgendwann mal bei Gott werden sie in der Ewigkeit ankommen, all die schönen Verheißungen können empfangen, die Gott uns sagt, das liegt nicht daran, dass wir so gut wären oder dass wir so treu und so stark den Weg mit Gott gehen, sondern daran, dass er sagt, ich habe dich gepackt, ich habe dich an mein Herz angezogen und da bleibst in meinem liebenden Arm, wie wir vorher gesungen haben. Liebe ist eine Entscheidung. Und nicht das Gefühl. Und an dem scheitern viele, auch Liebespaar, weil man denkt, es muss immer wow sein. Es ist nicht immer wow, sondern es geht so in ein tiefes Grundvertrauen zueinander, das man nur haben kann, wenn man längere Zeit miteinander unterwegs ist. Und dann sagt der Apostel da auch, wir sollen das beharrlich machen. Beharrlich lieben. Also nicht eben ein Aufploppen und dann bricht es wieder zusammen, sondern dranbleiben. Ist extrem schwer. Vor allem, wenn man Sachen anfängt zu entdecken, auch an Menschen, vielleicht auch in der Gemeinde, oder, wo man denkt, das ist noch ein Lieber, das ist noch ein cooler Typ. Oder? Und plötzlich merkt man, hat aber er seine Schwiegenecken. Darum ist es manchmal gut, wenn man gerade von Anfang an erkennt, oder, die Menschen haben schwierige Ecken. Aber irgendwie ist gleich etwas Gutes auch. Und wenn es sich in die andere Richtung entwickelt, ist es manchmal fast einfacher. Jesus gibt uns eine ganz einfache Regel für unser Leben. Und das heisst, lieben. Lieben und nochmal lieben. Und jetzt ist die Frage, ja, wie macht man das denn? Und da heisst es in dem Text so ganz simpel und einfach, dass wir einander dienen sollen. So dient einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnaden Gottes. Wenn man fragt, wie Liebe soll geschehen, dann passiert Liebe nicht in den Gefühlen, es passiert nicht in dem Sinne, dass man irgendwie viel über Liebe redet oder viel Herzli malt, was auch immer schön ist und so. Sondern es passiert eigentlich im Grund darin, dass man Liebe lebt. Liebe wird in Jesus Christus Fleisch. Das heisst, Liebe kommt, Gottes Liebe kommt Arm und Bein und das Maul über. Nicht irgendwie schöne Gedanken, schöne Worte, sondern ganz real. Gott zeigt uns seine Liebe dadurch, dass er sagt, all die schwierigen Sachen, die zwischen uns stehen, all die Probleme, all das, was dich trennt, was dich immer wieder wegruft, all das, das nehme ich weg als Kreuz und löse das Problem für dich. Das bringe ich für dich in Ordnung. All das, was dir selber wie einen Rucksack anhängt und dein Leben schwer macht, du kannst es mir abgeben, ich nehme es dir weg. Spürt ihr oder merkt ihr, Liebe ist nicht dann schöne Worte machen. Also nicht so, wie es an einer Stelle in der Bibel heisst, euch seht in der Not, Gottes Segen mit dir, kannst du selber schauen. Das macht Gott nicht, sondern er steigt drin hinein. Er kommt auf Augenhöhe zu uns ab und sagt, hey, du interessierst mich. Und deine Not und dein Problem und das, was dich wirklich umtreibt, das ist mir wichtig. Und ich will das wissen. Und du kannst dein Herz bei mir ausschütten, jederzeit. Und es ist jederzeit Zeit für mich, um dir zuzuhören und um auf dich einzugehen. Und seine Liebe hat Hände und Füße bekommen. Und darum sagt er, dienet einander mit dieser Gabe, die ihr empfangen habt. Er sagt nicht, kämpft euch ab füreinander. Er sagt nicht, versucht alle gleich zu sein und alle genau das Gleiche zu machen. Ist ja so ein Wunsch manchmal, dass man denkt, das Schönste wäre, wenn alle so wären wie ich. Das können nur Leute sagen, die sich selber nicht gut kennen, nebenbei gesagt. Aber es ist manchmal einfach, oder? Leute, die genau denken wie ich, die fühlen und denken und wissen immer alles genau wie ich. Es bringt zwar mein Leben keinen Schritt weiter, aber es ist völlig reibungslos und problemlos. Das ist in der Ehe zum Beispiel nie so, weil Mann und Frau immer unterschiedlich denken. Selbst wenn sie es angleichen, denken sie noch unterschiedlich. Selbst wenn ein grosses Verständnis da ist, ist noch ein Unterschied da, ist noch ein unterschiedliches Empfinden. Es einander ergänzen und bereichern. Und das sagt Gott, das sollen wir sein füreinander. Menschen, die einander beschenken und bereichern mit dem, was Gott uns gibt. Und ich habe meine Werkzeugkiste heute mitgenommen. Ich habe mir so überlegt, wenn man so einen Hammer anschaut, oder? Ein uralter, das ist auch von meinem Schwiegervater. Wenn man so einen Hammer anschaut und so einen Hammer würde sagen, ich bin einfach der kühlste unter uns. Werkzeug. Weil ich kann so richtig zuschlagen. Wenn ein Nagel da ist, drei Schläge, so ein Zack ist er im Holz drin, wenn ich recht geführt werde. Ich liege gut in der Hand. Ich habe ein bisschen ein Gewicht. Ich bin wertvoll und wichtig. Und dann nachher wird da irgendwie vielleicht so eine Sonderstunde, so ein Spachtel vorkommen. Ein Dreck dran. Fusserli. Ich würde sagen, also letztes Mal gebraucht worden bin ich irgendwie vor 5 Jahren, wo wir gezügelt sind. Es gibt gar nichts mit Spachteln. Ich weiss gar nicht, ob ich wertvoll bin. Ich liege da rein. Dann hat es erst noch einen zweiten Spachtel, der etwas schmäler ist. Und der ist ja fast mehr gebraucht, wenn man so schaut. Ich fühle mich gar nicht gut. Für was kann man mich auch brauchen? Ich habe einen Spachtel. Ich verkeuche mich wieder zu unterstaben. Und dann kommt die Wasserpumpe zu sagen, und sagt, wisst ihr, ihr könnt ja alle einpacken. Es gibt kein Werkzeug wie die Wasserpumpe zu sagen. Es gibt kein Werkzeug wie mich. Ich bin der Geliebte von meinem Herrn. Ich werde immer gebraucht, wenn es nötig ist. Es ist kein Geheimnis, dass die Wasserpumpenzange mein Lieblingswerkzeug ist. Und dann vergleicht man sich miteinander und dann kommt vielleicht Zagi und sagt, also, ihr könnt ja alle einpacken. Hä? Wer sagt denn? Wer sagt denn eigentlich die Sachen abeinander? Du mit der Wasserpumpenzange kannst ja völlig einpacken. Hammer! Du kannst ja aufschlagen, wie du willst, oder? Wenn man da aussen Himbeerstudengestänge macht, oder? Wer sagt denn das Holz ab? Auch wenn es kein Eisen ist, ich. Manchmal denkt man so, in der Gemeinde ist es so ein bisschen ähnlich wie in meinem Werkzeugkasten. Oder? Ich habe dann auch so Feinöckeli-Werkzeug. Du hast ein bisschen abgebrochen. Das, was ich immer suche, da habe ich etwa 3 davon, einen Vasenprüfer. Oder wenn man den mit dem Hammer vergleicht, dann merkt man gerade sofort ein ganz anderes Kaliber, der Hammer. Das ist eigentlich ein richtiges Feinöckeli. Und manchmal ist es so, dass wenn wir uns anschauen und unsere Gaben anschauen, dann vergleichen wir uns miteinander. Und denken, ja, ich möchte eigentlich auch das haben, was der andere hat. Ich möchte das haben, was dieser hat. Ich möchte eigentlich viel lieber ein Hammer sein, als so ein doofes Phasenprüferli, das man selten braucht. Und wenn nicht gebraucht wird, wird immer in den Strom hineingestopft. Und dann leuchtet es immer. Ich werde immer rot, wenn ich gebraucht werde. Ja, der Werkzeugkasten, all meine schönen Schlüssel und so, der Werkzeugkasten, der ist genau so gut. Und der wird genau so gebraucht. Und wenn ich das jetzt versuche zu übertragen auf das, was Gott in unser Leben hineinlegt, wir müssen nicht dienen mit den Gaben, die wir nicht haben, sondern wir müssen dienen mit den Gaben, die wir haben. Wir müssen nicht etwas sein, was wir nicht sind, sondern wir müssen nur das sein, was Gott für uns gedacht hat. Und als Gemeinschaft und als gesamthaftes Gemeindli, als Menschen, die von Jesus Christus zusammengestellt worden sind, verkörpern wir Jesus Christus. Jeder mit dem, was er selber hat und was er auch selber einbringen kann. In dem Text heisst es so wunderbar, wenn du redest, dann red als Wort Gottes. Wenn du dienst, dann mach das als in der Kraft Gottes. Und dann merkst du, ja, wenn du dienst und du machst das in der Kraft Gottes, ist das nicht deine Kraft. Wer wird denn müde? Ja, ist eine hypothetische Frage, wie Gott allweil nicht müde wird, oder? Und jetzt kann man es natürlich wieder von der anderen Seite her anschauen. Wenn man uns in unserem Dienst abmüht und abmüht und abmüht, ist es dann deine Kraft, die wirkt, oder ist es Gottes Kraft? Ich sage nicht, dass manchmal Dienste auch schwierig und mühsam sein können. Überhaupt nicht. Ich sage auch nicht, dass es immer so ist, dass es einfach eitle Wohlgefallen ist und der Hammer immer den Nagel trifft. Oder ich habe ja letztens gesagt, dass ich beim Spalten auf meine Hand gehauen habe. ist manchmal auch unangenehm. Arbeiten macht Mühe, arbeiten macht schwitzig, arbeiten ist anstrengend und so weiter. Und arbeiten misslingt manchmal auch. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn Gott durch uns durchwirkt, dann fühlt sich das richtig und gut an. Dann ist es so ein bisschen ein, ich bin im Schwung Gottes. Und es ist nicht, dass ich vorangehe und krampfe und mache und tue und es hängt dann nicht alles an mir. Sondern es ist so, dass eigentlich Gott vorangeht und ich in seinem Windschatten einfach ein bisschen mitwackle und ein bisschen mitlaufe. Und das ist das, was der Apostel Petrus da meint. Er meint, müht euch nicht ab. Gebt euch nicht Mühe, so zu sein wie der andere. Streckt euch nicht aus, das zu haben, was die anderen haben, sondern streckt euch vor allem danach aus, in dem, was ihr seid, in dem, was Gott in euer Leben hineingelegt hat, in dem jemand zu sein, was für andere etwas ist, etwas Gutes ist. Und es ist völlig klar, dass wir natürlich dafür auch wissen müssen, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Wäre mal eine gute Frage für eine Kleingruppenabend, dass man mal darüber nachdenkt, was hat Gott in mein Leben hineingelegt? Und vielleicht merkt man es selber gar nicht so. Es hat mal so eine Phase gegeben, ich weiß nicht, ob wir das auch durchgemacht haben, oder haben alle irgendwelche Gabentests gemacht. Gabentest nach Schwarz, Gabentest nach Velokrieg, da, Dienstseminar, dann Gabentest nach ICF, wo aussieht wie der Velokrieg, einfach ein bisschen jugendlicher. Gabentest nach Schwarz, wieder neu, oder? Nach den Farben der Gaben und so. Und ich habe immer gedacht, eigentlich kann das sein, dass man 20 Jahre im Glauben ist und nicht weiss, was für Gaben das man bekommen hat? Also, kann das sein? Kann das sein, dass man immer lebt und mit Gott unterwegs ist und gar nicht weiss, was Gott uns eigentlich geschenkt hat? Dann fragt einfach die am nächsten bei euch zu sind. Hey, was spürst du bei mir? Was laufen mir Ring von der Hand? Was geht einfach so? Manchmal sehen es die anderen besser als mir selber. Und dann merkt man vielleicht manchmal dann auch, oh, die Gabe habe ich gar nicht wählen. Ich habe letztens mit jemandem geredet und gesagt, ich gucke mich so an. Ich habe eine heftige Geistesgabe bekommen, aber ich wollte die gar nicht. Ich wollte die gar nicht. Das ist mühsam. Wirklich eine mühsame Gabe. Ich habe gesagt, du, es ist einfach kein Wunschkonzert. Aber du kannst mit dem dienen und du wirst merken, im Dienst wird sich etwas entwickeln in deinem Leben, wo gut und richtig ist. Und jetzt verfragt ihr euch vielleicht, ja, eigentlich hat doch der andere gesagt, er macht eine Serie über Hirten, Priester und Pastoren. Weil Pastor ja das gleiche ist wie Hirte, aber egal. Wo ist jetzt das Hirtsein drin? Ich meine, mal grundsätzlich ist ja eher Frage, oder? Ja, können wir überhaupt Hirten sein? Wir sind doch Schaf. Was sind wir jetzt, Schaf oder Hirten? Also was fühlst du dich mehr? Ich habe mal jemanden in der Gemeinde, oder? Haben eine Mitgliederversammlung gehabt und die Gemeindeleitung hat gesagt, was ich mir vorstelle für die nächste Zeit. Und hat jemand das dahinter so ein bisschen vorher gemurmelt. Wir sind aber kein Schaf. Wir lassen uns nicht so einfach leiten. Und ich dachte, ja, schade für dich. Ja, wir sind beides. Und das ist ganz entscheidend. Wir müssen Schaf sein von unserem guten Hirte Jesus Christus, damit wir Hirte sein für andere. Und Hirte für andere sind wir genau dann, wenn wir unsere Gaben für sie einsetzen. Genau dann. Und das ist nicht eine grosse Kunst. Und da redet man manchmal von allgemeinem Priestertum und so weiter. Es spielt gar keine Rolle, wie man das benamset. Das Prinzip ist immer gleich. Wir lieben und wie wir lieben, sind wir Menschen, die die Not von anderen sehen. Und wenn wir die Not von anderen sehen, geben wir das, was wir können für andere Menschen. Nicht das, was wir nicht haben. Oder wir müssen nicht alles Menschen sein, wo zum Beispiel Leute auf der Straße nachgehen und versuchen, ihr soziales Leben zu verbessern. Also ihre Lebensumstände zu verbessern. Wir müssen auch nicht alles Menschen sein, die auf der Straße sind und überall hingehen und sagen, hey, Jesus ist dein Herr und wenn du nicht annimmst, es ist das Ende der Zeit. Pass auf. Und doch gibt es auch Leute, die das machen, es ist gut. Und wir müssen auch nicht alles Leute sein wie der Andreas, der hinter dem Flügel sitzt. Ich weiss auch nicht, wie der das hat können lernen, so gut Klavier zu spielen. Jahrelange Erfahrung muss das sein, gell? Und Gen, vermutlich. Und Gnade. Wir müssen nicht alle Lobpreis machen, aber wir sind alle berufen, zum Gott zu ehren. Und ehren tun wir ihn nicht mit dem, was wir nicht machen, sondern mit dem, was wir für ihn tun. Ehren tun wir nicht mit dem, was wir nicht machen, weil man immer über uns denkt, ich bin zu schwach und zu klein und ich bin ja nur ein Spachtel, ich werde ja eh nie gebraucht. Sondern mit dem, was wir sagen, da bin ich Herr. Such du mein Leben. Setz du mich ein. Und viele Sachen, viele Gaben, die wir haben, sowohl geistliche Gaben wie auch ganz praktische Gaben, die Gott auch veredelt und nutzt. Viele von diesen Gaben kommen erst führen, wenn wir sie anfangen auszuprobieren. Ich meine, warum soll Gott seine Gaben den Leuten verteilen, die auf dem Sofa sitzen und denken, ja, ich schaue mal, was passiert. Wir versuchen ja. Gott investiert gern dort, wo Menschen in Bewegung sind. Und wo sie sagen, hey, ich mache mal einen Schritt und ich schaue mal, was passiert mit meinem Gott. Und vielleicht funktioniert es und vielleicht funktioniert es nicht. Und wisst ihr, wenn ihr irgendwo mal reinläuft und etwas nicht funktioniert, dann was soll's? Für was haben wir Gnade? Zum perfekt sein. Ich möchte euch Mut machen, hinzuschauen, wo Gott euch begabt hat. Und mein Traum ist immer noch, das passiert vielleicht alle 10 Jahre mal, dass jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich habe die und die Gabe, ich möchte gerne die einsetzen in der Gemeinde. Gibt es einen Platz für mich? Oder ich würde gerne, ich bin so ein Zahlenmensch und ich weiss, Gary geht jetzt dann fort, der arme Kai muss da irgendwie in die Berge zügeln. Und ich bin so ein Zahlenmensch, eigentlich, ich würde gerne Finanzen machen, das geht mir Ring von der Hand. Und das ist der Dienst, den ich tun kann. Oder ich bin ein Mensch, der eigentlich gerne auch so ein bisschen einfach die Sachen von anderen Menschen vor Gott bringt. Dienstagabend machen wir das jedes Mal. Oder wir sind zusammen und bringen Sachen von Gott, die uns teilweise selber betreffen, die uns aber auch nicht betreffen. Nächste Dienstag beten wir für Andrea, unter anderem. Einfach mal probieren. Einfach mal einsetzen. Kein fragt, soll ich hier sein? Geht es mich etwas an, was die anderen machen? Die Antwort ist ja. Die Antwort ist ja, Gott will dich brauchen zum Wohl und zum Segen für andere Menschen. Und ich glaube, es gibt nichts Befriedigenderes, als wenn man plötzlich merkt, hey, Gott wirkt durch mich durch mit seiner Kraft ins Leben von einem Menschen. Nicht, weil uns das eine Macht gibt über die Menschen, sondern weil wir plötzlich merken, hey, wir sind Teil von etwas Ewigem, von etwas Herrlichem. Und unter dem Strich passiert immer das Gleiche. Gott wird geehrt. Gott wird nicht dadurch geehrt, dass wir einfach das machen, was wir immer gemacht haben, und denken, ja, mich kann man eh nur für kleine Sachen brauchen. Sondern dadurch, dass wir uns ausstrecken und sagen, Gott, was willst du von mir? Und wie willst du mich brauchen? Und wie soll deine Herrlichkeit durch mich durch in die Welt hineinstrahlen? Und wie kann deine Liebe durch mich zu den Menschen gehen? Heute Morgen hat jemand gebetet, Herr, mach uns einfach ganz, ganz frei, ganz leer von uns selber. Wäsche uns ganz durch, dass wir so einen richtigen, dass du richtig durch uns durchkommst. Das ist das, was Gott sich danach sehnt, nach solchen Menschen. Und ich komme zum Schluss. Wenn die Zeit knapp wird, was machen wir? Zu meinem Bedauern und Leidwesen, in dem fiktiven Beispiel, wo ich am Anfang gesagt habe, da fliegt meistens Gott zum Leben raus. Übrigens, wie bei den Namen auch, oder? Wenn wir den Namen abkürzen, was fliegt in der Regel raus? L, ja. L, die Abkürzung für Gott. Daniel, Dani, Michael, Michi. L fliegt raus. Schon ein paar traurig, finde ich. Schon ein paar traurig, wenn Gott, wenn es eng wird, auch aus unserem Leben rausgeht. Denn gerade dann, wenn es eng ist, brauchen wir doch am meisten Hilfe von ihm. Gerade dann, wenn es eng ist, sind wir doch darauf angewiesen, dass wir die Sachen nicht mit unserem Vermögen und Können machen, sondern dass Gott uns den Rückenwind gibt, den Schub gibt. Wo wir plötzlich an einem Ort sind, wo wir denken, hey, wie bin ich da hergekommen? Boah, so schwer hat das ausgesehen, jetzt ist es schon erledigt. Ein grandioser Moment, wenn das passiert, wenn man plötzlich merkt, hey, ich habe das Doppelte geleistet als normal, einfach weil Gott hinter mir war und mich geschoben hat. Gott hat investiert, um durch dich in dieser Welt sich selber zu verherrlichen. Und Verherrlichung Gottes passiert dort, wo du anfängst, in diesen Bahnen Gottes zu laufen, in diesen Werk Gottes zu leben, Gottes Hand, Gottes Füße, Gottes Maul zu sein. Verherrlichung Gottes passiert dort, wo Menschen plötzlich anfangen zu merken, hey, da sind Leute unter uns, die haben mehr Kraft, als Menschen möglich ist. Nicht, weil sie so wahnsinnige Wunder tun, sondern weil du eine Ausstrahlung hast, weil Gott durch dich durchleuchtet. Herr, möge uns segnen, dass wir so eine Ausstrahlung bekommen. Jeder für sich, aber auch wir als Gemeinde. Dass wir nicht mehr an dem festhalten, was Menschen möglich ist, sondern dass wir anfangen zu denken über das, was Gottes möglich ist. Und dann von uns wegschauen und unserem eigenen Bedürfnis und hinschauen zu dem, was den Menschen dient. So wie Jesus das gemacht hat. Ich bin gekommen und habe mein Leben gelassen. Nicht, weil es mir Freude macht, sondern weil es Menschen brauchen. Amen.